haben. Ich sage euch ganz herzlich willkommen heute bei dem schönen, gemütlichen Regenwetter, bei der Abkühlung. Aber keine Angst, unsere Herzen werden bei Gott nicht abgekühlt, sondern erwärmt, erhitzt, ganz neu, mit Freude, ermutigt. Wir haben in den letzten Wochen und anderthalb Monate, glaube ich, seit Mitte Mai genau, das Thema Leben in Kraft gepredigt wurde über den Heiligen Geist, eine Predigtserie. Und Mitte Mai haben wir uns den Petrus angeschaut. Mr. 1000 Volt, der eigentlich genug Energie hat in seinem Leben, denkt man, um alles zu packen und in der entscheidenden Situation seines Lebens gemerkt hat, es reicht doch nicht, ich brauche den Heiligen Geist. Wir haben Themen gehört über der Heilige Geist ist beziehungsorientiert. Als Person der Dreieinigkeit Gottes möchte eine Beziehung zu dir und zu mir haben. Wollen wir diese Beziehung auch? An Pfingste, als richtige Pfingstgemeinde, hat unser Pastor predigt über erlebe die Erfüllung mit dem Heiligen Geist selbst. Geistestaufe, in neue Sprache spreche, ganz persönlich ausgerüstet zum Dienst. Ein weiterer Sonntag war, wie kann ich ganz bewusst der Heilige Geist höre, wenn er zu mir spricht. Wie ist es? Wie kann ich es erkennen? Was kann Gott mir sagen? Höre ich auf ihn? Will ich auf ihn hören? Und dann, gib dem Heiligen Geist freie Fahrt, Herr Bismarck genannt. Dem Heiligen Geist nicht widerstehen. Gib ihm freie Fahrt, blockiere ihn nicht. Setz den Segel, dein Segel in den Wind des Geistes. Vom Tommy, ganz gut. Gib Vollgas oder lass den Geist Gottes in dir freie Fahrt gewähren. Und dann, letzten Sonntag, der Heilige Geist wirkt in unserem Leben verändernd, nämlich Charakter, Haltung, Gewohnheiten. Tja, und was bleibt mir jetzt heute? Der Abschluss von diesem genialen Themenreihe. Und ich habe für mich das angesprochen und es stand auf dem Plan. Kraft und Herrlichkeit hieß das Thema ursprünglich. Ich nenne es heute Morgen Kraft zum Leben, der Heilige Geist in meinem Leben. Geistliches Leben, dass unser geistliches Leben ganz neu Fahrt aufnimmt, dass wir die Segel heute Morgen in den Wind des Geistes setzen. Mut zum Leben, um Gott zu dienen, deine Gabe einzusetzen und das, was du von Gott bekommen hast, dass es voll durchschlägt. Kraft auf dem Weg weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, nicht aufgeben, feste Schritte tun. Und dazu heute Bibeltext, ihr dürft mit aufschlagen, 2. Timotheus 1 und dort Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Und hier schreibt der Paulus an den Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das hat mich umgehauen. Als ich mich mit dem Thema befasst habe, hat mich dieser Vers angesprungen. Ich habe gewusst, das ist heute Morgen dran. Der Heilige Geist ist ein Geist der Furcht. Hier heißt es nicht der Furcht. Achtung, dieses Wörtchen nicht vergesse. Also der Heilige Geist ist das Gegenteil von Furcht und Verzagtheit, von Ängstlichkeit, nämlich ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, im ersten Satzteil steht schon gleich, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann macht er was? Das Gegenteil von Furcht und Verzagtheit. Nämlich, der Heilige Geist befreit uns von Verzagtheit und Angst. Warum? Angst und Furcht versklavt. Hast du schon mal Angst gehabt? Jungs, habt ihr schon mal Angst gehabt, so richtig die Hose voll? Richtig? Hätte schon mal jemand richtig Schiss gehabt? Also ich meine, eine richtige Bolle, also richtig Angst. Ja? Was passiert da? Die Angst, die knechtet dich, die packt dein Herz und da gibt es so eine Versteinerung in deinem Herz und du denkst, au Backe, was mache ich nur? Und deine Gefühle machen. Ja? Kennt ihr das? Angst. Angst versklavt. Warum? In unsere Gedanken geht plötzlich Kopfkino, sagt man so. Da passiere Sachen, unsere Gefühle machen Dinge mit uns. Das ist unglaublich. Verzagtheit. Bei Angst stellt sich so eine Ohnmacht ein und vielleicht auch Verzweiflung, vielleicht auch Panik. Das heißt, diese Angst, die quält uns, die raubt uns den Mut. Verzagtheit und Besorgtheit Was kann alles im Worst Case passieren? Sofort denkt man. Also wenn es jetzt ganz dreckig kommt, dann, wenn es ganz schlimm kommt und, pff, und was kann, oh, oh, oh. Es führt zu Unsicherheit, zu Angespanntheit. Warst du schon mal bei Angst, warst du schon mal entspannt? Ich nicht. Wenn ich Tose voll habe, hey, dann merkst du das. Dann zappel ich aber ganz gewaltig. Zwar in die falsche Richtung, aber ich zappel. Was passiert noch? Es raubt uns nämlich den Frieden, das haben wir gerade davor gehabt. Und es stellt sich Minderwert ein. Klar muss das immer mir passieren. Gott hat mich vergessen. Panik. Oder Lethargie, ich liege ins Bett und sage, Decke über den Kopf, warte mal, bis das Schlimmste vorbei ist. Also der Geist Gottes befreit uns von Angst und Verzagtheit. Keine Angst, sondern erlöst, befreit, Kind Gottes. Römer 8, Vers 14 bis 17 sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber mein Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das heißt hier, Kinder Gottes, keine Sklaven der Furcht, auch nicht der Verdammnis, sagt die Bibel an einer anderen Stelle. Das heißt, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, werden wir nicht, wie hier die Bibel beschreibt, ängstlich leben, sondern mutig Gott dienen. Und das lesen wir hier in 2. Timotheus 1, Vers 7, haben wir ja als Hauptvers der Predigt. In Vers 6, hier heißt es, deshalb ermutige ich dich dazu, Timotheus, Klammer auf, Klammer zu, die geistlichen Gaben wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Und dann kommt der Vers, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was war da los? Timotheus, wissen wir, war ein junger Leiter. In 1. Timotheus 4, Vers 12 lesen wir da einiges darüber. Er wurde vom Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde heftig angegriffen. Offensichtlich ist passiert, dass er verzagt und eingeschüchtert war. Und Paulus ermutigt ihn und sagt, hey Timotheus, den Geist, den du empfangen hast, ist nicht in Geist der Verzagtheit. Lass dich nicht einschüchtern, sondern sei mutig, denn Gott ist mit dir. Und schon sind wir beim Thema Einschüchterung durch Menschen und durch den Bösen. Was passiert, wenn wir eingeschüchtert werden? Was meint ihr? Was passiert, wenn dich jemand einschüchtert? Wenn jemand sagt, puh! Was machst du? Du weichst zurück. Ich sag mal, Einschüchterung neutralisiert unsere Wirksamkeit für Gott. Plötzlich ist der Weichspüler in unserem Leben gewesen und wir sind so, okay, weggespült. Einschüchterung macht verzagt und ängstlich. Einschüchterung ist eine wirksame Waffe, das wissen wir. Wenn du was gewinnen willst, was machen die Boxer und alle vorher? Die schüchtern der andere ein, ja. Blase ich auf, Trommelluft, die Brust, zeige, wie sie hart sind, schreie vielleicht noch, damit der andere eingeschüchtert ist und denkt, vielleicht ist er doch stärker. Einschüchterung. Und wir lesen das im Alten Testament schon von den 10 Kundschafter bei Mose, in 4. Mose 13. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, Einschüchterung. Hier in 4. Mose 13 und dort lese ich ab Vers 31 mal bis 33. Aber die anderen Spione wandten ein, also die kamen zurück von Kanaan und Kaleb und Josua haben gesagt, wow, ein gutes Land. Und dann kommen die 10 andere dran, wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Entmutigung. Ich habe euch was mitgebracht zum Thema Entmutigung. So. Willst du mal raten, was da drin ist, die junge Dame? Rat mal, was ist da drin? Eine Idee? Keine Gummibärle, schade. Ich habe ein Seefahrerfernrohr mitgebracht. Jetzt kriege ich den Deckel nicht runter, voll der Aufregung. Komm schon. Silas, machst du mal runter. Dankeschön. Ein Seefahrerfernrohr. Das habe ich mal geerbt und habe mich da riesig drüber gefreut. Seefahrerfernrohr. So, Entmutigung, wie wirkt sie? Entmutigung, ich sage jetzt mal, verstellt dir den Blick. Du guckst jetzt auf, bist im Leben unterwegs, ne? So. Und du guckst so in deinem Leben und plötzlich kommt ein Problem. Und du guckst das Problem an, ja? Und dann stellst du mal scharf und sagst, wow, was ist denn das? Eine Stechmücke. Und hey, boah, die ist so groß wie ein Elefant. Das ist Entmutigung. Entmutigung, du siehst das Problem und gleich macht es, wie wenn da ein Airbag explodiert. Ne? Aus der kleinen Mücke wird plötzlich ein Elefant. Und stell dir mal vor, eine Mücke ist so groß wie ein Elefant. Erstens kann sie fliegen, zweitens kann sie stechen. Und eins ist sicher, wenn dich eine Mücke sticht, die so groß ist wie ein Elefant, das kommt nicht gut. Ja. Entmutigung. Also, du guckst auf das Problem und die Entmutigung macht dir gleich Angst. Gleich weißt du, das ist ein Problem, boah, definitiv zu groß. Oha. Hier, die Kundschaft dahin gesagt, hey, das Land frisst seine Leute. Hey, so was schon mal gehört? Ein Land, wo seine Leute frisst. Also bei mehr Entmutigung geht ja nicht. Und du sagst, hey, wenn du auf der Hotzewald ziehst, das Land frisst die Leute, die verschwinden einfach. Da sind die im Garten und plötzlich wupp, weggefressen. Schreckliches Gebiet. Wenn du dort wohnst, hey, vergiss es, vergiss es. So war die Kundschaft da unterwegs. Ja. Das nächste, was passiert, die Kundschafter sagen, hey, schauen wir mal aus der Sicht der Riese. Und dann, kennt ihr das, Fernrohr so rumnehmen, was passiert dann? Jungs, Mädels, werde die Sache größer oder kleiner, wenn ich so rumgucke? Was meinst du? Die werde kleiner. Und jetzt sage die Kundschafter, hey, und ich sage euch, die Riese in dem Land, wenn die auf uns geguckt hätten, so, dann hätten die gesagt, huhuhu, Heuschrecke. Schau mal, die Israeliten, die sind ja nur so groß wie Heuschrecke. Das ist schon nichts. Das Einzige, was sie können, ist weghüpfen. Bing, bing, bing. Das war's. Bisschen Salat fressen. Alles. Das macht Entmutigung. Entmutigung schaut vom Problem aus auf deine Möglichkeiten und sagt, hey, Stefan, was hast du überhaupt drauf? Was hast du überhaupt zu bieten gegen dieses Problem der Riese? Nix. Salat fresse, weghüpfe, nix. Entmutigung. Entmutigung verstellt dir die Relation. Und was passiert, wenn Entmutigung in deinem Leben greift? Das, was hier die Bibel schreibt, und es hat sich überhaupt nicht geändert bis heute. Vers 14, 1. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Das war das Ergebnis von der Entmutigung der 10 Kundschafter. Wenn du das liest, da wirst du fast verrückt. Wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, hey, seid ihr bescheuert? Umkehren nach Ägypten? Habt ihr was nicht verstanden? Dort waren die Sklaven. Was ist jetzt kaputt? Was ist aus den Israeliten geworden? Entmutigung. Entmutigung in unserem Leben verstellt die Relation. Entmutigung in unserem Leben macht das Problem größer, als es ist und macht deine Möglichkeiten kleiner, als sie sind. Und zum Schluss hast du keinen Glaube. Zum Schluss bist du verzagt, verzweifelt und rennst davon, nämlich zurück dorthin, wo du hergekommen bist, nämlich Ägypten. Und du bist erneut Sklave. Sie versuchte gar nicht erst, das Land zu erobern. Und das Nächste war, sie haben Gott angeklagt. Sie haben Gott gesagt, Gott, warum hast du uns hierher geführt? Nur damit wir hier verenden. Völlig verrückt. Und ich sage mir, hey, Moment mal. Die kamen gerade aus Ägypten. Die haben die Plage erlebt. Die sind durchs Meer gegangen. Das ägyptische Heer wurde besiegt, ohne dass sie eine Waffe gebraucht hätten. Nämlich Gott hat sie besiegt. Sie haben Wasser zu trinken gekriegt. Und Wunder an Wunder erlebt. Und jetzt kommen die Kundschafter und sagen, Riesen, und die fressen uns. Heute ist genauso mit Entmutigung. Wenn wir ein Szenario aufmachen, Menschenmeinung oder Drohungen von Menschen, Einschüchterung. Was passiert? Menschenmeinung wird plötzlich zur Tatsache empfunden. Die Israeliten glaubten das, was die Kundschafter gesagt haben. Und haben gesagt, hey, es ist eine Tatsache. Das sind Riesen, wir sind Heuschrecke. Das Land frisst seine Bewohner. Nix wie weg. Die folgende Verzweiflung und die Befürchtungen, die haben das Verhältnis verzerrt. Gefühle des Augenblicks haben sie übermannt. Die haben die ganze Nacht geweint. Kannst du dir vorstellen? Ein Volk weint die ganze Nacht. Das ist mal, was die Gefühle der Verzweiflung da bringen. Also das war nicht irgendwie abstrakt, sondern das ist wie im echten Leben. Und sie haben sie mitgerissen, die Gefühle in den Abgrund der Entmutigung und Verzagtheit und Angst. Wir denken aktuell an unsere Corona-Krise, was das mit uns Menschen macht. Und wir erleben, dass es Menschen in Angst und Entsetzen mitreißt. Dass Entmutigung Verzweiflung bringt und Menschen trudeln und selber manchmal auch das packt, wie wir es auch im Zeugnis gehört haben. Dass es auch uns Christen nicht verstohnt. Die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, und das ist er, sagt hier der Paulus, es ist der Gegenteil von Entmutigung, nämlich Ermutigung. Weil der Geist Gottes, hier heißt im nächsten Teil des Verses, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Das heißt, er schenkt uns neuen Mut, um ihn zu bezeugen. In der Apostelgeschichte lesen wir Kapitel 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Erde. Das heißt, der Heilige Geist gibt Kraft und Mut, von ihm zu erzählen. Nicht in Menschenfurcht zurückzuweichen, sondern dran zu gehen. Keine Angst vor Menschenmeinung. Keine Angst, was Menschen uns tun können, sondern mutig leben und mit Gott rechnen. Psalm 56, Vers 12 sagt uns, ich vertraue auf Gott. Gut, oder? Ich vertraue auf Gott. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Halleluja. An der anderen Stelle heißt, fürchtet euch nicht vor Menschen. Das Einzige, was sie können, ist euren Körper töten, mehr nicht. Sie haben keinen Zugriff aufs ewige Leben. Das heißt, wenn der Heilige Geist mit seiner Kraft in unserem Leben ist, nicht eine menschliche Kraft, sondern Gottes Kraft und Möglichkeiten. Sacharja 4, Vers 6, haben wir in dem Zusammenhang heute Morgen, glaube ich, auch schon gehört oder in der Gebetszeit. So spricht der Herr zu Zerubabel, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Allmächtige. Das heißt, der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt und ein Problem taucht auf, wie ist denn das dann? Diskutiert das Problem weg, sagt, oh, Stechmücke, kein Problem, Stefan, die sind gar nicht da. Nein, das ist nicht. Sondern er bringt es ins richtige Verhältnis und er bringt Gott ins Spiel. Das bedeutet, wenn wir wieder zurückgehen zum Fernrohr, mal die Männer dahinter, die drei aus Hämmer da, die drei Hämmer, Männer, jetzt hab ich's, die drei Hennemer-Männer. Ja, ihr sind echt brav und toll drauf. Also, wenn der Heilige Geist in meinem Leben ist und ein Problem taucht auf, dann gucke ich in meinem Leben und dann taucht das Problem auf und ich sage, okay, oha, schon bedrohlich, die Stechmücke. Und wie soll ich das Problem packen? Erwischt mich gerade kalt. Ich bin nicht vorbereitet. Aufgabe von Gott aufs Herz bekommen. Vision, Gabe. Gott hätte dir was aufs Herz gelegt und wenn du drauf guckst, denkst du, habe ich eigentlich gar nicht drauf. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben bist, guckst du aus Sicht des Problems und sagst, okay, drehst nicht das Fernrohr um, sondern du guckst mal so drauf und sagst, aha, im Detail ganz schön verzwickt. Aber wenn ich jetzt so mal sehe, ist ein Problem, aber ist nicht unmöglich. Weil du rechnest mit Gottes Hilfe. Nämlich der Heilige Geist macht noch Folgendes. Der nimmt das Fernrohr und sagt, schau mal, was Gott drauf hat. Was hätte er denn davor? Weil hier heißt nicht durch herrschende Kraft, nicht durch menschliche Kraft. Andere Bibelstelle sagt, verlass dich nicht auf die Schenkel des Mannes, auf die Kraft des Mannes, sondern verlass dich auf den Herrn. Oder verlass dich nicht auf die Kraft von Rosse und Reiter, ja, sondern auf den Herrn. Das heißt, der Heilige Geist richtet unsere Aufmerksamkeit in unserem Herzen auf sein Wort und seine Möglichkeiten. Es hilft dir und mir, Gott zu vertrauen und erinnert uns an seine Verheißungen. Zum Beispiel, du gehst durchs dunkle Tal des Todesschatten, vielleicht Krankheit, vielleicht Unfall oder irgendwas, wo du denkst, hey, hier ist es so finster. Die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte, er ist bei mir. Er geht durchs dunkle Tal mit durch. Ich spüre sein Stecken und sein Stab. Er ist mächtig mit seinem Stecken, verteidigt er mich und er drückt sich mit seinem Stecken, holt er mich immer wieder ran, dass ich ihn spüren kann, dass ich nah dran bin. Wir sehen sofort diesen Gegensatz auch hier wieder im Alten Testament von Josua. Und hier in 4. Mose 14, Vers 5, da warf sich Mose und Aaron vor der Versammlung der israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephuns, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert haben und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird es uns in diesem Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Moment mal. Die anderen haben gesagt, es ist ein Land, wo seine Bewohner frisst. Da war es jetzt. Milch und Honig, Bewohner fressen, ist ein kleiner Unterschied. Ne? Ein kleiner, nur ziemlich klein. Ziemlich groß. Und jetzt geht's weiter. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und die Israeliten, jetzt lesen wir weiter, die wollte die steinigen. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes und hat sie aufgehalten. Das heißt, wenn Gott ins Spiel kommt, der Heilige Geist wird Ermutigung in dein Leben kommen und du wirst sehen, was sind Gottes Möglichkeiten in dieser Situation. Du wirst ihm vertrauen und du wirst sagen, hey, Moment mal, das ist ein Land, das hat mir Gott versprochen. Es ist gut. Der Herr hat es versprochen. Ich sehe auf meine Möglichkeiten, ich sehe auf das Problem und ich weiß, aus eigener Kraft geht es nicht. Ich brauche die Kraft Gottes und er gibt dir Glaube und Hoffnung und Mut. Denk an Sorge für die Zukunft. Lukas 6, Vers 32. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorge von heute sind für heute genug, sagt Jesus. Also, der Heilige Geist mit seiner Kraft und Ermutigung kommt in dein Leben, damit wir nicht so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Voll mit Sorge, voll mit Angst. Was bringt die Zukunft? Wie wird die Wirtschaft laufen nach der Corona-Krise? Was ist mit der Weltwirtschaft? Kann ich mir mein Auto noch leisten, mein Haus? Habe ich nur zwei Steaks oder nur noch eins? Keine Ahnung. Wie wird es weitergehen? Sorge über Sorge, Gedanke über Gedanke. Die Bibel sagt hier, hey, besinn dich. Leb nicht so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Vertrau Gott. Er sorgt für dich. Punkt. Psalm 18, Vers 30 sagt, Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht. Du, mein Gott, hast meine Finsternis erhellt. Mit dir kann ich ganze Armeen zerschlagen. Mit dir überwinde ich jede Mauer. Gottes Wege sind vollkommen. Alle Worte des Herrn sind wahr. Allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer Gott? Gott gibt mir Kraft und macht den Weg sicher. Er macht meine Schritte leichtfüßig wie die eines Hirsches und stellt mich hin auf meine Höhen. Das ist ein Hammerpsalm. Ich gebe dir den mit. Schreib ihn dir auf. Wenn es dir dreckig geht, hol ihn raus. Hier heißt es, Gott schenkt dir in deiner Finsternis Licht. In Unwetter, in Orientierungslosigkeit, in Verzweiflung macht er Licht. Er macht Licht. Und Licht ist mal die erste Voraussetzung, damit wir klar sehen. Damit wir den Maßstab richtig kennen zwischen Fliege oder Mücke und Elefant. Und zwar die Israeliten, die waren wie groß, was schätzt ihr damals? Die waren nicht so groß, gell? Jungs, wie groß war ein Israelit im Schnitt? Na, 1,50? 2 Meter? Sagen wir mal 1, also die waren, glaube ich, nicht so groß, oder? Sagen wir mal 1,60, oder? Das reicht. Ja, vielleicht auch 1,70, okay. Wie groß war die Riese damals? Anakita oder Amalekita? Wir wissen von, über 3, könnte 3 Meter sein, ne? Von Goliath wissen wir 3,20 Meter so. Also machen wir noch 3 Meter drauf. Wo ist immer? 70. Okay, schon ein wenig groß, gell? Okay, vielleicht war es ein kleiner Riese, dann war er so groß, ne? Aber zwischen Heuschrecke und Riese ist das nur höchstens Doppelte. Also die Riese war höchstens doppelt so groß. Das heißt hier, der Psalm sagt, der Heilige Geist und Gott macht in meinem Leben Licht, dass die Relation sehe, dass ich sehe, was ist wirklich los. Und dass ich erkenne, okay, 1,60 zu 3 Meter, schon ein Problem, oder? Es ist nicht kein Problem. Und das dürfen wir auch nicht machen als Christen, die Probleme wegdiskutieren und wegignorieren und sagen, du hast gar kein Problem, vertraue einfach Gott. Nee, das ist da. Aber du sagst, okay, also sportlich. Und der Psalm sagt hier, mit Gott ist es möglich, sogar ein Kriegsvolk gegen Kriegsvolk zu gewinnen. Ein Einzelner gegen den Herr, sagt hier der Psalm. Das heißt, der Psalmist sagt, hey, Gott, wenn du bei mir bist, dann ist ein Riese, der doppelt so groß ist, kein Problem. Weil es könnte sogar ein ganzes Heer sein, wenn du auf meiner Seite bist. Ich könnte eine ganze Armee zerschlagen mit Gott. Und mit Gott überwinde ich jede Mauer. Das heißt, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn du an der Wand stehst, rückwärts oder vorwärts, ist egal. Rückwärtshochsprung oder Vorwärtshochsprung geht mit Gott. Wenn du an der Wand stehst, mit Gott kann ich diese Mauer überwinden. Für mich unmöglich. Relation, 3 Meter überspringen, geht nicht. Das müssen wir uns auch eingestehen als Christen. Dass wir sehen, nee, das packe ich nicht. Aber mit Gott, mit seiner Hilfe packe ich das. Hier heißt weiter, ich vertraue auf Gott, denn er weiß den besseren Weg. Seine Zusage hält er. Römer 4, Vers 21 fällt mir ein. Was Gott verheißt, kann er auch tun. Also Gott gibt keine Verheißung, die er nicht tun kann. Hier im Psalm weiter heißt, er bietet mir Schutz. Er ist der sichere Halt in meinem Leben. Und wer ist ein Fels außer Gott? Das heißt, wenn alles wankt, steht er fest für immer. Fels der Zeiten, Jesaja 26. Das heißt, Gott gibt dir Kraft. Und hier heißt es, Gott, Vers 33, gibt mir Kraft und macht den Weg sicher. Das ist der Heilige Geist. Er gibt dir Kraft und er macht deinen Weg sicher. Das finde ich wunderbar. Sicherheit entspannt, oder? Sicherheit macht mutig. Sicherheit macht gelassen. Da hast du Zeit, dein Schnitzel zu grillen. Wenn es keine Sicherheit gibt, es ist roh. Hauptsache, du hast gegessen, bevor es jemand anders isst. Ja? Sicherheit gibt Gelassenheit. Und dann heißt hier, er macht meine Schritte leichtfüßig. Das heißt, mit seiner Kraft läufst du leichter und ausdauernd. Die Bibel sagt, wir schaffen es bis zum Ende. Diese Kraft, ich sage jetzt mal, der Heilige Geist gibt Kraft für müde Knochen, wenn du erschöpft bist. Jesaja 40, Vers 30, er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne müde zu werden. Sie gehen und werden nicht matt. Das ist mal der Hammer. Willst du das? Ich will's. Sag, hey, und hier steht, die auf den Herrn vertrauen. Die Relation stimmt. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du auf dich selber guckst, dann geht es dir wie die Junge, selbst junge Männer. Könnte sein, dass ich es nicht schaffe. Dann, was ist dann erst mit mir? Aber die Bibel sagt hier, hey, wenn du auf dich guckst, hey, du bist nicht mehr ganz 20, aber wenn du auf den Herr guckst, wenn er dir Kraft gibt, dann hältst du es durch bis zum Ende. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Die Apostel wurde eingeschüchtert, dass sie nicht mehr predigen dürfen. Und dort heißt es, und nun hör, Herr, höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurde alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Das brauchen wir. Der Heilige Geist erfüllt uns mit Kraft. Und was passiert? Angst verschwindet, Verzagtheit verschwindet, Ängstlichkeit verschwindet. Entmutigung greift nicht, sondern du kriegst neue Kraft, du wirst mutig und unerschrocken. Das ist meine Nummer. Also nicht nur mutig, sondern unerschrocken. Das heißt, wir dienen Gott nicht in eigener Kraft. Wir gehen weiter in der Kraft Gottes. Wir lassen uns nicht entmutigen und nicht aufhalten, weil wir von Gott ausgerüstet sind. Und was passiert? Der Heilige Geist wirkt Glaube. Hier in 1. Korinther 2, Vers 4 und 5 heißt, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredenskünste und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, Gott gibt uns Berufung, er gibt uns Aufgabe und auch die nötige Kraft und die Fähigkeit, es zu tun, auch wenn wir es nicht drauf haben in diesem Moment und manchmal auch uns gar nicht danach fühlen. Kann ich ein Lied davon singen? Ich glaube, es geht jedem so, der Jesus nachfolgt und eine Aufgabe für Gott macht, dass er sagt, Herr, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Schau es dir an, die Aufgabe ist zu groß. Aber Gott sagt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern das Feuer der Leidenschaft neu entfachen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, wirkt Wunder und Zeichen, mächtige Taten, Menschen werden geheilt, befreit. Er gibt dir Kraft, aber er ist auch ein Geist der Liebe. Und diese Kombination, die habe ich am Anfang nicht so ganz auf die Reihe gekriegt, habe gedacht, Moment mal, Kraft und Liebe, was ist denn das für eine Komponente? Wir haben es gesungen vorher, Löwe und Lamm, wie jetzt? Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, denken wir, rein menschlich. Warum? Weil wir kennen das, wenn Kraft und Macht zusammenkommt, kommt oft Willkür und Gewalt, ganz oft. Beim Heiligen Geist ist es anders. Er ist ein Geist der Kraft und der Liebe. Und wenn du das zusammenpackst, dann kommt der Hammer. Und das ist was, das ist mir ganz neu aufgegangen an dieser Stelle. Er wirkt unglaublich, ist in unglaublicher Macht, aber er ist auch ein Geist der Liebe und wirkt in Liebe. Kraft und Liebe macht es zu einem Gespann, das eher unbekannt ist oder eher, wo man denkt, hä, wie jetzt? Manchmal erleben wir Kraft und Härte, oder? Aber hier heißt es Kraft und Liebe. Das heißt, der Heilige Geist, was zuerst passiert in unserem Leben, ist mir dann eingefallen, ist, was in 1. Johannes 4, Vers 10 steht, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Vers 11, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, kommt als erstes Erlebnis, das wir machen, ist es, dass wir Gottes Liebe erleben. Er schenkt uns seine Liebe ins Herz, wissen wir aus Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Hier heißt es, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das bedeutet, der Heilige Geist ist der, der uns es erfassen lässt, was Gottes Liebe bedeutet. Wir erleben sie, weil der Heilige Geist in unser Herz kommt und unweigerlich Gottes Liebe erlebbar ist. Weil das nicht von ihm trennbar ist, ist das eine praktische Erfahrung, das geschieht bei der Neugeburt. Das kannst du nachempfinden, wo du Jesus kennengelernt hast. Und wenn wir Geschichte hören, wie Menschen Gott erfahren, dann ist es immer, ein Tenor kommt raus. Irgendwie wurde Licht in ihrem Leben. Sie haben Gott erkannt. Dann kam der Heilige Geist in ihr Leben und sie haben eine tiefe Liebe gespürt, die Gott zu ihnen hat. Sie fühlte sich geliebt. Wenn du die Geschichte hörst, jeder sagt irgendwo, hey, und ich habe gespürt, Gott liebt mich. Irgendwo mit irgendwelchen Worten. Das heißt, der Heilige Geist, der Kraft, aber der Liebe, wenn er in unser Leben kommt, er lässt uns erstmal Gottes Liebe erleben. Wir können sie erleben, sie fließt in unser Herz. Und dann heißt es in 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ein Vers auch, der in der Trauung vorgekommen ist. Das heißt, der Heilige Geist kommt in unser Leben und wir erleben die Liebe Gottes. Und jetzt passiert was. Die Bibel sagt hier, plötzlich leben wir in der Liebe. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, kriegen wir nicht nur Kraft, sondern er will uns ausrüsten mit Liebe, dass wir in der Liebe leben können. Ist das einfach? 77 Mal vergeben, fällt mir gleich ein. Oh, ich soll sogar meine Feinde lieben, das ist schon noch schlimmer. Ja, und so weiter und so fort. Die Bibel sagt hier, der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Was passiert? Es gibt eine dreifache Richtung dieser Liebe, die sich dann in unserem Leben zeigt, nämlich 1. Johannes 5, Vers 3 sagt, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Ja, Moment mal, ich habe gedacht, die 10 Gebote und die vielen Gebote der Bibel, das ist alles ein Krampf fürs Leben und die Frommen, die werden dann alle so steif und so verbissen und ich muss die Gebote halten. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Weil diese Liebe in unser Herz groß ist. Sag, hey Gott, was? Ich soll nicht stehlen. Ich habe es erkannt. Und plötzlich, hey, du laufst im Regal vorbei und sagst, nicht meins, nicht meins, nicht meins, das kaufe ich. Ja? Die Bibel sagt, es ist nicht schwer. Weil der Heilige Geist mit seiner Liebe und mit seiner Kraft uns ausrüstet, in dieser Liebe zu leben, nämlich die Liebe zu Gott. Aus der Liebe zu Gott dienen wir, aus der Liebe zu Gott leben wir. Und das ist eine ganz andere Nummer. Früchte des Geistes, veränderter Lebensstil, Beziehung zu Gott und so weiter und so fort. Ich platz fast. Okay, die zweite Stufe ist, im Prinzip ist schon Stufe 3, ne? Ich erfahre die Liebe Gottes, ich darf sie annehmen. Dann Stufe 2 ist, ich liebe Gott und ich lebe für Gott, ich lebe mit ihm. Und die Stufe 3 ist, was fehlt noch? Ich liebe meinen Mitmenschen. 1. Johannes 4, Vers 7 und 8 sagt, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. So, jetzt händ er den Salat. Markus 12, Vers 30 und 31, liebe Gott und deinen Nächsten. Und zwar wie? Wie dich selbst. Ja, das ist mal eine runde Sache. Der Heilige Geist kommt in dein Leben, du erlebst Gottes Liebe, er liebt dich, er hat dich erlöst, er hat dich gemacht, er will mit dir die Ewigkeit verbringen. Das fließt in dein Herz und plötzlich wirst du ein anderer Mensch. Die Liebe zu Gott erwidert sich, nämlich die Bibel sagt, Gott hätte uns zuerst geliebt, jetzt liebe mir zurück. Ne? Also kann ich mir nichts drauf einbilden, das war, ja. Und was dann passiert ist, ich liebe meinen Mitmenschen, ich liebe Gott, meinen Mitmenschen und ich kann mich selber annehmen, ich mich selber auch liebe. Und das ist oft die schwerste Nummer, sich selber zu lieben, weil man denkt, ja, wenn es wegen anders wäre, gell? So, wäre ich doch nur so ein Typ wie der oder wie die oder wie das, hätte ich wenn kleinere Ohren und wenn größere, weiß was ich. Ja, nein, die Bibel sagt, plötzlich kommt Liebe zum Mitmenschen und zu uns selbst, dass wir uns annehmen können. Geist der Liebe und der Kraft heißt, du bist erfüllt mit Kraft des Heiligen Geistes. Geist, nochmal, zurückspule. Geist der Liebe heißt, du bist erfüllt mit Kraft des Heiligen Geistes, deren Hauptmotivation und Antrieb die Liebe ist und deshalb entsprechend mutig handelt. Die Bibel sagt, Liebe ohne Taten ist was? Geschwätz. Liebe ohne Taten, lass es einfach sie. Liebe ohne Taten ist Geschwätz, das ist nichts wert. In 1. Johannes 3, Vers 18 heißt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Klammer auf, Matthäus, lieb deine Feinde. Geht es von sich aus? Nein, die hasst man. Bindestrich, wenn Gottes Liebe kommt, kannst du plötzlich Feinde lieben. Ausrufungszeichen. Das ist Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Also Kraft ohne Liebe ist nichts. Wir kennen den 1. Korinther 13, den rolle ich nicht auf, könnt ihr selber lesen. Echter Gabedienst, echte Wunderkräfte, echte Erkenntnis, echte Opfer, echter Einsatz, gewirkt vom Geist Gottes, hat zwangsläufig die Komponente Liebe an Bord. Ansonsten ist sie menschengemacht. Hier gibt es ein klares Erkennungszeichen. Lies 1. Korinther 13. Und die Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, hier kommt es wieder. Der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht. Warum? Die Komponente Liebe. Und 1. Johannes 4, Vers 18, 19 sagt, wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, also wer sich vor Gott fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollendeten Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Nachts, wir waren alle mal Kinder, oder? Manchmal geht es uns auch immer noch wie Kinder. Gewitter, dunkel. Der Blitz schlägt ein, nebendran verreißt eine Tanne. Boom! Ja, plötzlich dein Notlicht macht Stromausfall. Kind, du bist im Bett und hast Angst. Ein Kind hat Angst. Was macht's? Oder sträumt schlecht? Ein Dinosaurier frisst dich auf. Das Kind rennt und dann wacht's auf, hat Angst. Was macht's? Normalerweise, es ist bedroht. Es rennt, es schreit, es ruft, es weint, was auch immer. Meistens kommst du zu den Eltern ins Bett oder die Eltern holen es. Und was passiert dann? Was machst du mit deinem Kind, wenn es Angst hat? Nimmst den Arm, kuschelst unter deine Decke, sagst, alles gut. Ich hab dich lieb. Sag mal oft, gell? Ich hab dich lieb. Und was passiert dann? Die Angst vor dem Kind geht. Geborgenheit macht das Herz ruhig. Und so spricht die Bibel hier davon, dass die Liebe Gottes unsere Furcht nimmt und uns Geborgenheit gibt. Natürlich haben wir Angst in der Welt. Gibt es Situationen, die machen uns Angst. Aber wenn wir zu Gott kommen, nimmt er uns in den Arm und sagt, hey, ich hab dich lieb. Und es macht unser Herz ruhig. Sein Geist wirkt es in dir und mir, wenn wir das wollen. Schönes Beispiel, gell? Tja, und jetzt der Punkt Geist der Besonnenheit. Gibt es ja noch in dem Vers. Hier kommt die dritte Komponente und der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, heißt es, ist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe erst mal gedacht, was mache ich denn jetzt mit dem Begriff? Und dann habe ich natürlich den Thesaurus gequält und die Synonyme und so und habe geschaut, was heißt Besonnenheit denn? Besonnenheit, andere Worte dafür ist Fassung, bedacht, nicht panisch. Gelassenheit, Ruhe, Sanftheit, Weitblick, Überblick, Umsicht, Mäßigung, Selbstdisziplin, verzichten können, Fürsorge, Behutsamkeit, Rücksichtnahme, Ausgeglichenheit, Wachsamkeit, Vorsicht, Weisheit, Klugheit und Überlegung. Boah, habe ich gedacht, hey, Die Bibel sagt, der Geist Gottes ist ein Geist der Kraft, der Liebe. Und er bringt die, er ist besonnen. Er ist da, und bringt diese Eigenschaften mit. Das ist ja voll krass. Das bildet der Heilige Geist in unserem Leben aus. Und sofort fiel mir ein, Haus auf dem Fels. Haus auf dem Fels, steht fest, auch wenn es stürmt. Wasser kommt, reißt alles weg. Dein Haus steht auf dem Fels. Ruhe, Besonnenheit, Sturm. Wir stehen fest. Jakobus 1, Vers 5 sagt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ein Geist der Besonnenheit. Das heißt, wir dürfen Ruhe bewahren. Was ist, wenn es brennt? Das erste steht auf dem Schild. Losrennen, löschen. Nein, hier steht Ruhe bewahren. Und das ist das, was der Geist Gottes in unserem Leben macht. Er gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Dass wir sagen, hey, Moment mal, was ist denn hier los? Herr, ich brauche Weisheit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist das eine Schande, wenn man nicht weiß, was man machen soll? Nee, eine Schande ist, wenn man so tut, wie wenn man weiß, was man machen soll und weiß es nicht. Oder? Wenn ich so tue, wie wenn ich es wüsste und weiß es nicht, das ist eine Schande. Aber wenn ich sage, hey, Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Geist Gottes hilft uns, besonnen zu sein, nicht loszurennen, nicht zu schreien, nicht den Elefant, die Mücke zum Elefant aufzublasen und zu sagen, sondern überlegt, Gott um Weisheit bitte. Ihn bitte, sage, Herr, ich weiß es nicht. Sprich zu mir, du hast doch versprochen. Ich will das Besonnenheit eigentlich gar nicht weiter ausführen, weil das sagt für sich so viel. Ich wünsche mir das für mein Leben. Was machen wir jetzt damit? Ich sage, hey, mit dieser Serie machen wir euch Mut als Gemeinde. Setze deine Segel ganz neu in den Wind des Geistes. Der Sturm des Lebens hätte vielleicht dein Segel zerfetzt. Umstände, Krankheit, Enttäuschung. Vielleicht auch von Menschen, vielleicht auch von Gemeinde, vielleicht auch von Christen. Vielleicht hast du sogar einen Mastbruch im Sturm des Lebens gehabt. Glaube über Bord geworfen, bringt doch alles nichts. Komm, lassen wir's. Vielleicht sind deine Füße wund, die Schuhe kaputt, die Kraft am Ende. Der Dienst für Gott und an Menschen hat dich aufgerieben. Jetzt bist du am Ende. Vielleicht hast du noch nie davon gehört und hast jetzt die Sehnsucht und sagst, hey, wenn es diesen Geist gibt, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wenn das Gott ist, dann muss ich den unbedingt erleben. Dann muss ich das erleben. Es gibt ein Rezept, das immer funktioniert. Die Bibel sagt, streck dich danach aus. Sag Gott deine Sehnsucht. Lass dich vom Geist Gottes und seiner Kraft ganz neu füllen und beleben. Wir brauchen das alle. Er möchte das Feuer der Leidenschaft und der Liebe in deinem und meinem Herzen ganz neu entfachen und entzünden. Er will, dass unser Lebenshaus fest auf dem Fundament steht und wir Stabilität und Besonnenheit haben. Gottes Geist ist bereit, als Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in deinem Leben zu wirken. Wir werden beten. Ihr dürft dazu aufstehen. Und ich mache Mut, wenn dich was bewegt, sag's einfach Gott. Und ich denke, wir nehmen uns eine Zeit der Stille, vielleicht ein paar Sekunden, unser Herz zur Ruhe kommt und dann möchte ich zum Abschluss beten und nach mir dann an Sigmund weitergeben. Halleluja, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Herr, wir stehen vor dir und wir sagen, Herr, wir brauchen deinen Geist, Geist Gottes, wir brauchen dich, den Geist der Kraft. Wir brauchen ganz neu erfüllt zu sein mit übernatürlicher, göttlicher Kraft, um im Glaube zu sehen, um dir zu vertrauen, dass durch uns Wunder und Zeichen geschehen, nämlich mitfolgend. Dass wir Mut haben, dein Evangelium zu verkündigen, dich zu bezeugen, Herr. Wir brauchen dazu deine Kraft so dringend. Herr, dass du uns Kraft gibst. Herr, dass Menschenfurcht aus unserem Leben verschwindet. Dass Entmutigung nicht mehr greift. Herr, wo Menschen, wo der Feind, wo unsere Gedanken uns entmutigen. Herr, dass wir im Glaube sehen. Herr, danke für deinen Geist, der alle Furcht vertreibt. Herr, wir brauchen deine Kraft, um mutig zu leben, um dir ganz neu, mit neuer Kraft und neuem Feuer zu dienen. Herr, wir danken dir, dass du einen Geist der Liebe uns geschenkt hast. Herr, wir danken dir für deine unermessliche Liebe und wir haben sie noch gar nicht erfasst und ergründet. Herr, und wir merken, dass unser Herz noch viel mehr davon braucht, Herr, nämlich deine Liebe zu erleben, zu spüren, Herr, und dass sie unser Leben so voll macht, dass sie übersprudelt zu dir und zu anderen Menschen zurück und auch zu uns selber, Herr. Wir danken dir, dass deine Liebe uns in unserem Leben Taten vollbringt, Herr, dass es fließt, Herr, und dass du gerade jetzt zerbrochene Herzen heilst mit deiner Liebe, Herr, dass du als Geist der Kraft und der Liebe ganz neu Maschte setzt, wo Menschen ihren Glauben über Bord geworfen haben. Herr, dort, wo Segel zerrissen sind, wo das Leben zerfetzt ist, wo nichts mehr übrig ist, Herr, da kommst du rein mit deiner heilenden Kraft, mit deinem Feuer und machst was Neues, Herr. Wir preisen dich für deine Liebe zu uns. Herr, wir danken dir, dass du mit deinem Geist der Besonnenheit in unser Leben kommst. Herr, wir brauchen das. Wir sehnen uns nach diesem Wirken mit mehr Gelassenheit, mehr Ruhe, mehr Umsicht, Selbstdisziplin, Herr, mit Übersicht, mit Vertrauen auf dich, mit Friede in unserem Herzen. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht einfach so in der Welt umherlaufen lässt, sondern dass du uns so krass ausgerüstet hast. Und wir preisen dich, dass wir in dieser Ausrüstung leben dürfen. Herr, wir brauchen dich. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst im Alltag, dass du in uns gegeben hast, diesen Geist. Herr, wir möchten, dass dieses in ganzer Kraft und ganzer Wucht in unserem Leben zum Wirken kommt. In Jesu Namen. Amen.